Herzlich willkommen zum Vogel-Podcast mit eurem Vologen Paul. Geschichten aus der Natur des Hohen Flemings von den Botschaftern der Wildnis, dem gefiederten Volk. Anregungen, Inspirationen und Wissenswertes über die kleinen und großen Wunder direkt vor unserer Haustür. Viel Spaß beim Hören und selber entdecken. Willkommen zu einer neuen Folge mit eurem Vologen Paul. Wir haben ja Ende Oktober und erstens ist es schon wieder eine Weile her, aber das spielt gar nicht so eine große Rolle. Zweitens ist gerade draußen ein großer Umbruch im Gange. Das spielt wiederum eine größere Rolle. Und drittens gibt es auch einiges zu berichten. Und ich finde es immer wieder so toll, in anderen Vogel-Podcasts oder Natur-Podcaster, die ich höre, wie gut aufgebaut, wie gleichmäßig dieses haben. Man weiß immer, bei jedem Podcast, den man hört, dann hat am Anfang dann eine Vogelstimme, über die man spricht, dann gibt's eine bestimmte Art, die genauer beleuchtet wird und ein ganz klares Thema und diese Themenreihe zieht sich so durch. Also es wirkt alles sehr strukturiert und aufgebaut. Manchmal kommt's bei mir sehr spontan rüber und sehr, na, chaotisch würde ich jetzt nicht sagen, aber nicht so sortiert, würde ich sagen. Und was ich aber bei meinem neuen Lieblingspodcast, wo ich jetzt schon alle Folgen durchgehört habe, die Wunderkammer mit Dominik Eulberg und noch einem Journalisten, Fritzi noch irgendwas, ich weiß nicht genau, sehr zu empfehlen, findet ihr auch auf Spotify und so weiter, die Wunderkammer. Und Dominik Eulberg, ich kenne ihn schon ziemlich lange als Vogelnerd. Ich wusste gar nicht, dass er auch so ein Schmetterlings-, vor allem Nachtfalter-Nerd ist und so tief drin steckt. Die beiden machen es wirklich ganz klasse. Und was ich besonders schön finde, ist, dass sie immer wieder auch Zitate oder Literatur mit vorlesen und mit einflechten in ihre Themen. Und ich mache das auch ab und zu, aber eigentlich viel zu selten. Und daher fange ich diesen Podcast Nummer 88, was für eine Zahl, mit einem Zitat an. Und zwar: Man schließe das Auge, man öffne, man schärfe das Ohr und vom leisesten Hauch bis zum wildesten Geräusch, vom einfachsten Klang bis zur höchsten Zusammenstimmung, von dem heftigsten leidenschaftlichen Schrei bis zum sanftesten Worte der Vernunft ist es nur die Natur, die spricht, ihr Dasein, ihre Kraft, ihr Leben und ihre Verhältnisse offenbart, so dass ein Blinder, dem das unendlich Sichtbare versagt ist, im Hörbaren eine unendlich Lebendiges fassen kann. Johann Wolfgang von Goethe. Und ich will in den nächsten Minuten auch wieder darauf zurückkommen, auf diesen guten Johann Wolfgang. Und vorher wollte ich einmal einen kleinen Blick zurückwerfen und das tue ich jetzt auch und euch kurz berichten, was so die letzten großen Highlights waren hier auf dem Platz. Ich würde sagen, das herausstechendste Ereignis war unser Herbstfest am Anfang Oktober, wo wir einmal im Jahr zusammenkommen. Wir, das heißt alle Leute, die sich eingeladen fühlen, und wir kommen zusammen, um Danke zu sagen, um zurückzublicken aufs Jahr. Und es passt für mich so schön in diese Jahreszeit der Ernte und dieser reifen Früchte, mit der die Landschaft komplett voll ist. Und es ist ein guter Moment, wenn der Tisch so reich gedeckt ist, mal zurückzuschauen auf das letzte Jahr oder vielleicht auch auf länger, um einen Dank auszusprechen. Ich bin oft auch involviert in neuen Projekten und Vorhaben und Ideen und Verbesserungen hier und dort. Auf so einem großen Platz gibt's immer viel zu tun und in der Wildnisschule erst recht. Und da ist es schön, sich so ein, wir nehmen es jetzt inzwischen ja ein ganzes Wochenende, also sich so ein Zeitpunkt zu suchen, wo man mal zurückschaut. Und das noch nicht ganz am Ende, wenn am Ende des Jahres, wenn der Winter dann schon da ist, denn dann kommen ja gleich sofort wieder die Vorhaben fürs neue Jahr. Wenn du das so im Herbst, Anfang, Mitte Herbst dir da so einen Zeitpunkt raussuchst, dann ist ja auch noch Zeit, im Restjahr noch Dinge gleich umzusetzen oder Dinge mit neuer Kraft, so mit so einer positiven Energie, einfach nochmal an den letzten Schwung der Saison, den nochmal so richtig anzugehen. Und inzwischen ist es bei uns im Herbst jetzt richtig groß geworden, dieses Thema Dankbarkeit. Und in diesem Jahr uns nochmal so richtig klar geworden, dass wenn wir uns so wahrhaftig dankbar fühlen, dass diese Momente gleichzeitig auch Momente des Friedens sind. Also da ist so ein innerer Frieden, wenn ich mich zurückerinnere und feststelle, was ich eigentlich alles für Geschenke bekomme oder wie gut es mir eigentlich geht, wie privilegiert ich bin, wie meine Bedürfnisse gestillt sind, dass ich sehen kann, dass ich riechen kann, dass ich schmecken kann, all diese Sachen. Und vor allem tun wir das gemeinsam und nicht allein. Und dann ist natürlich der Dank ganz offensichtlich, was für tolle Menschen auch in unserer Community sind und in unserem Netzwerk, von denen dort viele, viele auftauchen und ab und zu sich auch neue Gesichter blicken lassen. Und ja, und wir haben da eine große festliche Zeremonie miteinander kreiert, eine Dankesfestzeremonie. Und ein Teamer, mein lieber Christoph, sagte dann am Abschluss, eine Abschlussrunde des Teams, und das Team war riesig in diesem Jahr. Wir waren da über 30 Menschen, die da saßen. Er sagte dann, als sein Redebeitrag kam, also dieses Herbstfest 2024, das war ein partizipatives Performance-Kunstwerk auf Weltklasse-Niveau. Ich weiß jetzt nicht mit dem Weltklasse-Niveau, das kann ich schwer einschätzen, weil ich ja dann auch sehr involviert bin an diesem Wochenende. Aber ich weiß, was er meint, weil die Gefühlslage und die Unterschiedlichkeiten der Menschen, die da zusammenkommen, die Unterschiedlichkeit der Menschen, die da zusammenkommen, die ist unglaublich hoch, die Spanne. Von ganz, ganz kleinen Babys bis älteren Menschen, von verschiedensten Hautfarben, von verschiedensten Sprachen und von unterschiedlichsten Berufen, unterschiedlichsten kulturellen oder sozialen Kontexten. Und am Ende des Wochenendes fühlt sich das, man fühlt die Unterschiedlichkeit und gleichzeitig fühlt man eine Homogenität und fühlt man sich verbunden mit den Menschen, weil wir alle an diesem Wochenende das Gleiche tun. Und der Grund, warum wir uns ja treffen, auch uns miteinander verbindet, nämlich der Blick auf diese belebte Welt da draußen, unserer Landschaften, von der wir gleichzeitig ein Teil sind und andererseits uns auch immer wieder oft so getrennt fühlen. Und gemeinsam wird da eine Stimmung kreiert, wo ja sehr viel Wohlwollen und Verbindung entsteht miteinander. Und es nach seinem Ausspruch dieses partizipativen Performance-Kunstwerkes flog ein Wanderfalke über uns. Und dieser Wanderfalke, ich sagte dann, ey, schaut, guckt, ein Wanderfalke, der war so 50, 60 Meter über uns, der war nicht so hoch. Und alle schauten nach oben und der flog sehr, sehr langsam, mit ganz flachen, langsamen Flügelschlägen. Und ich sagte so, das ist das schnellste Tier der Welt, ja, das ist ein absolutes Superlativtier mit über 250 km/h im Sturzflug, Höchstgeschwindigkeit. Manche schreiben auch 300 km/h. Es ist eigentlich egal, wie viel. Es ist einfach abartig schnell. Und alle gucken mich bloß so an und sagen, willst du mich jetzt gerade verarschen oder so? Weil das wirklich bisschen, ja, das war ein bisschen fehl am Platz, die Aussage eigentlich, weil der extrem langsam und ungewöhnlich flog und genau über unseren Kopf. Und was natürlich die wenigsten wussten von den Leuten, die da sitzen, ist, dass das zumindest wahrgenommen vorher, noch nie vorher passiert ist. Also ich kriege ja oft dann berichtet, wenn ich kriege ja selber auch nur einen Bruchteil von dem mit, was hier passiert. Aber dadurch, dass hier viele Menschen sind und viele Menschen die Aufmerksamkeit auf Vögel haben, gibt es da schon eine ganze Menge toller Berichte und ein vollständiges Bild. Aber der Wanderfalke ist bisher direkt an meinem Platz noch nie aufgetaucht. Der brütet hier in der Nähe, aber wurde noch nie gesehen. Und dass der genau in solchen Momenten dann über unseren Kreis rüberfliegt. Also, na, kein Wunder, dass man da in kitschige, versunkene Zusammenhänge denkt und fühlt, die mein Vorstellungsvermögen manchmal ein bisschen überschreiten. Aber es war einfach ein schönes Gefühl. Es war ein besonderer Moment und es hat diesen Moment noch besonderer gemacht. Und wenn Menschen mir was berichten, dann höre ich manchmal sehr außergewöhnliche Geschichten, von denen ich manches schwer glauben kann. Und dann frage ich halt genauer nach. Und so war es dann 2 Tage später, als meine Praktikantin Annabelle uns verlassen hat. An ihrem Tag der Abreise, es war ein Tag davor, also am nächsten Tag ist sie dann nach Hause gefahren, schweren Herzens. Wir haben sie auch wirklich nicht so gerne gehen lassen, über echt die richtig toll reingepasst. Und sie berichtete mir, dass sie in Pirol gesehen hätte. Und das war, also wann muss es gewesen sein? 6., 7. Oktober. Das ist einfach extrem spät für ein Pirol, wo schon die ersten Individuen ab August eigentlich wegziehen. Und sagte, sie hat ein Pirol gesehen und dann, da war ich skeptisch. Ja, da war ich sehr skeptisch. Und dann habe ich nachgefragt, nachgehakt, nachgebohrt. Und dann fing sie an zu erzählen, das hat nicht viel gebraucht, ja, es waren 1, 2 Fragen und erzählte dann 15 Minuten lang über ihre Pirol-Begegnung und wie sehr sie den Pirol liebt und wie oft sie den schon gesehen hat und wie sehr sie den schätzt und so weiter. Und dann wurde mir klar, okay, sie ist definitiv in der Lage, Pirol von anderen Vogelarten zu unterscheiden und konnte die Größe gut abschätzen. Und sie hat ein Männchen gesehen, die sind dann nochmal auffälliger als die Weibchen. Anfang Oktober oder schon fast auf Mitte Oktober zugehend, erinnerte mich dann an ein Herbstfest vor 4, 5 Jahre. Das ist in einer meiner Federsammlungen auch festgehalten noch. Ich weiß nicht, ob ich da eine Jahreszahl reingeschrieben habe. Das wäre eigentlich interessant. Jedenfalls haben wir dort nicht ich selbst, sondern auch jemand, der im Wald unterwegs gewesen ist, kommt mit einer Feder und sagt, guck mal, was ist denn das hier für eine Feder? Und es war tatsächlich eine Pirolfeder, auch in dieser Jahreszeit. Und davor hat es eine lange Zeit nicht geregnet. Man konnte also das Zeitfenster ganz gut eingrenzen, wie lange maximal die Feder dort schon gelegen haben könnte. Denn die war unversehrt, die war ganz unverbraucht. Also es war eine Mauserfeder, die hatte schon Spuren der Abnutzung, als sie noch am Vogel dran war. Und dann lässt der Vogel die Feder fallen, dann liegt sie da. Und wenn dann da Regen raufkommt oder viel Zeit vergeht, dann sieht die auch schon, das sieht man ihr an, sage ich mal. Und das war bei der nicht der Fall. Und das war auch Anfang Oktober. Und damals habe ich nämlich nachgeschaut und so recherchiert in verschiedenen Literaturen nachgeguckt. Und Tatsache gibt es sehr seltene Exemplare, die erst im Oktober Nachzügler sozusagen dann von hier in den Süden ziehen. Denn die Pirole fliegen unglaublich weit. Die fliegen südlich der Sahara bis nach Südafrika runter, um dort zu überwintern. Daher kommen sie auch so spät. Also die Vögel, die früh losziehen, die kommen meist spät, einfach aufgrund ihrer langen Zugstrecke. Und das war eine schöne Brücke zu dem Herbstfest von vor einigen Jahren. Ja, das war ein sehr bewegendes Ereignis, was umrahmt war von so tollen kleinen Vogelhighlights. Und zeitgleich, das ging auch schon, ich glaube, 10 Tage vor dem Herbstfest los, begann endlich wieder Vogelgesänge in der Landschaft zu erscheinen, von den Meisen, von Zaunkönig, von Rotkehlchen, von einigen Vögeln nach einer langen, langen Zeit der Stille, der klassischen, typischen, alljährlichen, sommerlichen Stille, dann wenn die Brutzeit geschafft ist, die Mauser beginnt und so diese Ausruhe-Regenerationsphase ansetzt und die Vögel dann sehr, sehr leise und auch heimlich werden. Und dann beginnt man sich auf den Zug vorzubereiten oder auf den Winter. Und die meisten Vögel sind ja mindestens Teilzieher, so dass wir dann Rotkehlchen oder Amseln vor unserer Haustür haben, die nicht im Frühjahr vor unserer Haustür waren, weil diese Individuen dann eher aus dem Norden kommen. Und dann gibt's auch ein paar wenige innerhalb gleicher Arten auch, die dann standorttreu sind, die dort bleiben. Jedenfalls war es einfach wunderschön, die ersten Herbstgesänge wieder zu hören. Die Kohlmeise, die Meisen sind da mit so die Vorreiter. Dann habe ich noch Gartenbaumläufer, habe ich noch gehört. Die Lerchen haben kurz hier und da angesetzt. Eine Goldammer war noch auf der Liste. Und Finken waren eher weniger, aber den Finken passiert was anderes. Die rotten sich zusammen zu Trupps oder noch größer, viele Trupps zusammen, bilden dann einen Schwarm. Und da hat man schon die ersten ehrenseisig Trupps gehört. Jetzt inzwischen sind es schon Schwärme, große Verbände, die sich zusammenschließen. Das gleiche bei Buchfinken und bei vielen anderen Finken. Ja, und das ist eine wunderbare Zeit, sich mit diesen Gesängen zu beschäftigen, denn die sind jetzt in relativ überschaubarer Anzahl zu hören. Also wenn du, ja, letztes leider ist jetzt schon zu spät, aber vielleicht hast du ihn, wenn du ihn schon auf der Liste hast, dann hast du ihn wahrscheinlich auch gehört in den letzten Wochen, denn der hat jetzt vor, bei mir hat er so vor 10 Tagen aufgehört, die Gesänge des Hausrotschwanzes. Und bei dieser Art hat man mal genauer hingeschaut, weil die Frage ist natürlich, warum singen denn die Vögel eigentlich im Herbst? Ja, und da gibt's unterschiedlichste Theorien zu und unterschiedlichste Ideen. Die eine ist, weil die Tageslänge ähnlich lang ist wie im Frühling. Und ein Faktor, dass die Vögel im Frühling zu singen anfangen, hat mit je nach Art unterschiedlich mit der Anzahl der Stunden, die Tageslicht vorhanden ist, zu tun. Dadurch steigt dann der Testosteronhaushalt und der Testosteronhaushalt ist am allerhöchsten am Peak der Brutzeit sozusagen. Dann sind die Vögel geschlechtsreif und können die Weibchen befruchten und dann Eier legen und ins Brutgeschehen eintauchen. Und dann nimmt auch der Gesang wieder so, also die Variationsbreite, die Experimentierfreudigkeit und so weiter, die nimmt dann auch wieder ab im Laufe des Brutgeschehens, wenn der Gesang dann nur, was heißt nur, aber wenn der Gesang dann hauptsächlich für die Reviermarkierung benutzt wird, um sein Brutrevier abzustecken. Vorher bei der Werbung der Weibchen, da ist eine viel höhere Varianz zu hören und viel höhere Unterschiedlichkeit auch. Und diese Herbstgesänge, jetzt noch, da stechen zwei Vögel besonders raus und der eine, mit dem lohnt es sich immer, sich intensiver zu beschäftigen, und gerade die beiden Arten werden oft am Anfang häufig verwechselt. Einige wissen wahrscheinlich schon, um wen es geht. Das ist das Rotkehlchen und der Zaunkönig. Und wer da genauer einsteigen will, ich mache jetzt mal so, schieb mal so einen ganz kurzen Werbeblock mit ein im Eigeninteresse, denn die Ankündigung von bestimmten Formaten, die wir anbieten, die fällt immer so ein bisschen hinterunter beim Vogel-Podcast. Und wenn ihr das hört und es noch rechtzeitig ist, dann geht's doch weiter und sagt Bescheid, denn wir bieten so einen Vogel-Online-Kurs an, der auf unserer Homepage zu finden ist. Der geht im November los. Und es sind 4 Abende, wo wir uns per Zoom treffen. Das heißt, jeder, der irgendwo in Deutschland, Österreich, Schweiz diesen Podcast hört, kann da partizipieren und gleich anfangen zu üben, die Backformel zu üben, Ruf und Gesänge zu unterscheiden, zu üben, kleine Soundmaps, kleine Klangschaftskarten anzulegen, um die Arten direkt vor seiner Haustür besser kennenzulernen. Und das in dieser überschaubaren Zeit, in der wir viele Rufe hören und einige wenige Gesänge. Und da können wir gut gewappnet damit ins Frühjahr starten und weitermachen. Also bitte sagt's gerne weiter. Vogelsprache online an 4 Abenden geht ab November los. Ich stell unten in die Shownotes dann noch einen kleinen Link rein, dass ihr das schneller und leichter findet. Und wenn's selber für dich nichts ist, dann gib's doch bitte weiter. Fertig. Werbeblock fertig. Denn der Herbstgesang der Vögel ist eigentlich ja nur ein Übergang gewesen zu einem Thema, was mich wirklich schon seit längerem beschäftigt und was ich auch immer wieder angesprochen habe. Das ist der Gesang der Weibchen, der ja eigentlich so im, ich sag mal, ich bin aufgewachsen, als ich angefangen habe, mich mit der Vogelwelt zu beschäftigen, da war ich 20, also vor 26 Jahren ungefähr, war allgemeine Lehrmeinung, was man in der Öffentlichkeit gehört hat und was man so in einfachen Vorträgen und so weiter gehört hat, dass die Männchen singen. Mit einer Ausnahme, da gibt's ja auch dieses Rotkehlchen. Und wahrscheinlich stimmt es auch für den Zaunkönig, so ungefähr. Und jetzt fange ich immer mehr an, sehr hellhörig zu werden, wenn über sowas über die Gesänge bei Männchen und Weibchen geschrieben wird oder eine neue Publikation rauskommt. Und jetzt neulich kam ein ganz wunderbarer Artikel raus von in der Zeitschrift Der New Yorker. Ich muss mal ganz kurz genau gucken, wie die Zeitschrift heißt. Da ist es, genau. Ist ein Online-Artikel. The New Yorker, und der Originaltitel heißt How Scientists Started to Decode Bird Songs. Also, wie die Wissenschaftler angefangen haben, die Vogelgesänge zu dekodieren. Und ich finde es immer so abgefahren, ja, dass man dann bestimmte Sachen erstmal wissenschaftlich nachprüfen muss, mit denen wir schon super lange arbeiten und unsere Vorfahren wahrscheinlich auch, und in vielen Regionen dieser Erde es einfach ganz, ganz klar ist, dass Vögel, besonders die Vögel, eine ganz ausgefeilte Kommunikation untereinander haben, die vor allem auch auf vokale Laute, also über Stimme funktioniert. Bei dem Revierbesetzen, bei der Paarung, bei der Weibchenfindung ist es ja ganz offensichtlich. Wenn die Sonne draußen scheint, jetzt im Herbst, werdet ihr merken, wie die Gesänge hochsteigen. Also es kann nicht nur damit zu tun haben, es hat auch wahrscheinlich auch noch andere Ursachen. Und dann immer wieder dieses Phänomen, dass die Männchen singen und die Weibchen nicht. Und ich weiß nicht, woher dieses Gerücht so wirklich kommt, denn wenn man anfängt in der Literatur zu wühlen, dann haben auch schon Leute zur Zeit von Johann Wolfgang Goethe, der, wann ist der geboren? 1749 ist der geboren, 1832 gestorben. Und da ging das so los. Der erste große Vogelforscher in Deutschland war der Friedrich Naumann. Und sein Vater davor, ich weiß nicht genau, wie der Vater hieß, der war auch so ein Naturnerd. Die haben hier ganz in der Nähe gewohnt, in Köthen, jetziges, also Sachsen, in Sachsen-Anhalt. Und die waren Naturliebhaber, beide, Vater und Sohn, haben auch Pflanzen gezeichnet. Also früher war es der eh, war man ja eher so ein Generalist. Also wenn man sich mit natürlichen Phänomenen beschäftigt hat, dann nicht nur mit einer Vogelart oder mit einer Gruppe, den Vögeln, sondern es war alles irgendwie spannend und interessant. Aber sein Augenmerk von Friedrich Naumann lag auf jeden Fall auf der Vogelwelt. Und er hat die erste große Enzyklopädie rausgebracht und die ersten Kupferstiche, die Vögel in so lebendigeren Positionen dargestellt haben und nicht oft waren es vorher einfach so zweidimensionale Darstellungen von der Seite, sehr schematisch aufgebaut. Also das war so ein Durchbruch mit dem Naumann in der Vogelforschung damals, und auch der Brehm. Die haben beide so um diese Zeit gelebt, ja, 1820, 1830 waren die wissenschaftlich sehr aktiv, und beide haben in ihren Schriften den Gesang von weiblichen Vogelarten erwähnt. Zwar mit dann manchmal teilweise abschätzenden Bemerkungen, dass der nicht so doll ist, oder ich habe hier eine schöne Formulierung, die lese ich euch mal ganz kurz vor. Woraus sage ich euch gleich. So, und zwar hier. Und zwar hier steht: Trotz der weniger differenzierten Ausbildung der stimmerzeugenden Syrinx, also das ist quasi das Stimmen, ein zweites Stimminstrument, also Klangerzeugungsinstrument bei Vögeln, die haben zwei neben den Stimmbändern, die Syrinx. Beim weiblichen Geschlecht gibt es bei viel mehr Singvogelarten singende Weibchen als gemeinhin angenommen. Brehm bestritt zwar diese Tatsache, doch hatte schon sein Vater und auch Naumann, das war 1831, in der alten Auflage seines großen Werkes, sowie Bechstein etc., auf singende Vogelweibchen aufmerksam gemacht. Auch Altum, 1906 hat er was publiziert, war der Gesang von Vogelweibchen bekannt. Doch wollte er ihn für ganz alte, sterile und manchmal hahnenfädrige Weibchen gelten lassen. Mit Ausnahme des Gimbels, bei dem er das singende Weibchen ausführlich zu begründen versuchte. Also, er sagt sozusagen, mit einer Ausnahme, der Gimpel sind sonst singende Weibchen eher so alte, ausrangierte Weibchen, die einfach dann wahrscheinlich aus Langeweile oder so weit singen. Und das deckt sich so ein bisschen mit einer Bemerkung, die so eine Professorin Kleindorfer, die jetzt gerade bahnbrechende Erkenntnisse gemacht hat, vor allem bei der bei den Rufen zwischen den Weibchen und den Nestlingen oder noch den noch nicht geschlüpften Küken in den Eiern. Dann, die schreibt, als sie zu Beginn ihrer Ausbildung als Studentin, also schreibt eine Journalistin über diese Kleindorfer, die eine Ornithologin, die da bahnbrechende Erkenntnisse gerade publiziert hat, als Studentin an der Universität of Pennsylvania wurde ihr beigebracht, dass männliche Singvögel singen, weibliche nicht. Und wenn Weibchen singen, ist das ein Fehler. Die damalige Einstellung, erzählte sie mir, war, dass Weibchen eintönig, unauffällig und ruhig sind. Und es ist interessant, dass das so in den 80er, 90ern viel mehr verbreitet war als eine Meinung, wie es Anfang des 19. Jahrhunderts bekannter war auf jeden Fall, dass auch weibliche Vögel singen und dass das natürlich schwer zu erkennen ist, vor allem bei Singvögeln, die gleich gefärbt sind, wie es zum Beispiel beim Stieglitz oder wie beim bei wem ist es noch so der Fall? Bei den Rotkehlchen natürlich, beim Zaunkönig und so weiter, ist es viel schwieriger, das zu erkennen, weil du erkennst Männchen und Weibchen an optischen Merkmalen nicht so deutlich. Und die Arten wie jetzt zum Beispiel beim Gimpel, da ist es sehr offensichtlich. Das Männchen hat diesen knallroten Bauch, die schwarze Kappe, das Weibchen ist viel unscheinbarer gefärbt. Und gleichzeitig ist aber immer wieder aufgefallen durch Käfighaltung, dass weibliche Vögel doch singen. Und da kam ein, zu den Gründen, warum die singen, da kommen wir gleich, da kam eine Schrift raus, was ist das für eine Schrift eigentlich gewesen, von der Vogelwarte Helgoland, ach genau, eine Schrift zur Verendung des 60. Lebensjahres von Herbert Ringleben, publiziert und zur Vollendung des 60. Lebensjahres von Herrn Hans Bub, ja, der im Institut für Vogelforschung an der Vogelwarte Helgoland geforscht hat. Und dieses Schriftstück ist von 1982 und beschäftigt sich genau mit diesem Phänomen. Ja, also er hat gesammelt und gesucht in Literatur, die schon vorhanden war und in einigen wenigen eigenen Beobachtungen wird damit aufgeführt, bei welchen Singvogelarten überall Weibchen singen. Und er schreibt dann hier so ganz netterweise am Ende schreibt er auch noch in seiner Auflistung sind wahrscheinlich noch große, große Lücken drin und einige zu überprüfen. Wahrscheinlich ist es diese Zahl der singenden Arten, wo Männchen und Weibchen singen, noch viel, viel größer. Und bevor ich euch ein paar Beispiele gebe, muss ich noch mal kurz was zu sagen, wann die singen. Denn das ist schon ein bisschen, da kann man schon deutliche Differenzierung vornehmen, nämlich was immer wiederkehrt, ist, dass vor der Paarung oder manchmal auch vor der Eierablage man weibliche singende Vögel erlebt oder hören kann und das hört abrupt auf mit der Eiablage, denn dann wird die Energie einfach für was anderes benötigt und er schreibt auch noch so witzigerweise, vielleicht wird es dann einfach zu kompliziert, das ganze Abgrenzungssystem, was ich jetzt nicht so wirklich glaube, aber mit dem Energiehaushalt, diese ganzen Eier zu legen, diese zu bebrüten, die dann zu wärmen und so weiter, auch wenn man sich manchmal den Job teilt, macht sie auf jeden Fall die Hauptarbeit. Ist sehr energieaufwendig und da lohnt es sich auf jeden Fall, die Energie zu sparen. Und damit hängt nämlich auch der Gesang vieler Weibchen ab. Mit dem Energielevel bei Rotkehlchen und bei Zaunkönig ist es bekannt, denn die grenzen mit ihrem Gesang ihr Nahrungsrevier sozusagen ab. Also wenn Nahrungsknappheit herrscht, was vorkommen kann als Insektenfresser, der im Winter hier bei uns Zeit verbringt, dann ist es, brauche ich sozusagen sehr, sehr viele Insekten und ich brauche dadurch ein großes Gebiet, in dem ich diese Insekten auch suchen kann. Und da will ich keinen Nahrungskonkurrenten oder keine Nahrungskonkurrentin in meinem gleichen Revier haben. Und das ist in vielen, da gab es einige Studien schon zu, nachgewiesen worden mit durch Klangattrappen und so weiter, dass da deutlich drauf reagiert wird und dass das quasi ein Nahrungsrevier, kein Brutreviergesang, sondern ein Nahrungsreviergesang ist. Und bei dem Zaunkönig sehr ähnlich. Und ich lese euch mal aus dieser Schrift vor, was er denn übers Rotkehlchen schreibt. Also wie gesagt, die Schrift von Herbert Ringleben von 1982. Er schreibt, vielleicht von keiner anderen heimischen Vogelart ist das Singen der Weibchen so bekannt wie von dieser, dem Rotkehlchen. Für Deutschland wurde es schon von Bechstein 1812 angegeben und für England, wo die Art viel verbreiteter ist als bei uns, erst 1871 von Charles Darwin an englischen Artgenossen definitiv bestätigt. Außer Naumann hatte schon Glogger ein leises Zwitschern von beiden Geschlechtern mitgeteilt, was vielleicht nur Jungen eigentümlich sei. Und auch Rausch schreibt dem Weibchen nur ein ganz unbedeutendes, kaum hörbares Gezitscher zu. Im Freileben singen die Weibchen bekanntlich im Winterhalbjahr laut, um ihr Revier zu markieren. Aber auch in Balzerregung können sie ebenso laut singen wie die Männchen. Laut Niethammer 1937 publiziert. Im Käfig gehaltene Weibchen können von Dezember bis April leise singen und bei anschließender und danach anschließend zur Eiablage schreiten. Die Nachricht aus England. Die Nachrichten aus England beziehen sich auf eine Unterart. Okay, bla bla bla. Also da wird schon ziemlich lange dahin geschaut. Und mich wundert immer wieder, warum wurde es früher nicht einfach so mitbenannt oder warum wird es so oft hinterm Tisch fallen gelassen? Und wie gesagt, beim Rotkehlchen hat sich das schon verändert. Das ist relativ häufig. Also das wäre eine Möglichkeit, ein Grund, ein deutlich klar belegter Grund, warum Weibchen und Männchen, warum es Sinn macht, dass Weibchen und Männchen in dieser Jahreszeit singen. Ein zweiter Grund ist, jetzt in einer Studie in der Schweiz belegt worden beim Hausrotschwanz, denn beim Hausrotschwanz kann man genau das Gleiche feststellen, der ist ja ein sehr früh zurückkommender Vogel und dementsprechend auch ein spät wegziehender und den haben wir jetzt wirklich noch bis so die erste Oktoberwoche, zweite Oktoberwoche vielleicht noch richtig kräftig hier singen hören und da hat man Folgendes festgestellt, man hat die sozusagen besendet, mit kleinen Mikrosendern besetzt und das ist das Geniale an dieser Technik heutzutage, was damit möglich ist, das ist wirklich abgefahren und hat festgestellt, dass nicht nur der Gesang, sondern auch sein Verhalten sehr viele Parallelen aufgezeigt hat zu seinem Balzverhalten und dass wenn diese Männchen weggezogen sind und im Frühjahr wieder kamen, waren es die gleichen Individuen, die sich erfolgreich in dieser sogenannten Herbstbalz durchgesetzt haben und das Brutrevier sozusagen schon vormarkiert haben. Und wenn sie es dann geschafft haben, dahin genau exakt an diesem Brutort wieder zurückgekehrt sind. Und das muss man sich mal vorstellen, für so ein kleines Vögelchen ist das wirklich eine krasse Leistung, ja, was da an Komplexität der Entscheidung und der Voraussicht, wie auch immer, ich sage jetzt absichtlich nicht denken, weil die Vögel denken definitiv nicht, aber da gibt es Programme und da gibt es Verhaltensweisen, die super, super komplex sind und garantiert nicht nur an der Genetik festzumachen sind, wie das beim Vogelzug ja auch der Fall ist. Der Vogelzug besteht aus vielen komplexen, unterschiedlichen Faktoren. Aber da gehen wir jetzt nicht rein. Und wahrscheinlich ähnlich ist es bei dem Gesang. Und diese Kleindorfer hat genau das festgestellt. Sie hat in einem Experiment der Jungvögel, wenn da wurde ganz wenig geforscht bisher, bei den brütenden Weibchen oder bei den, die auf den Eiern sitzt und die Eier dort bebrütet, hat sie festgestellt, dass es einen Ruf gibt, einen sogenannten Brutruf, der immer wieder so flüsternd, leise, nestelnd zum Ei hin an die Küken, obwohl die ja noch gar nicht so richtig, also die haben ja jetzt nicht, man weiß gar nicht richtig, wie, wann hören die das überhaupt oder wie können die das überhaupt hören, weil die sich ganz anders entwickeln in dem, die haben ja noch kein richtig entwickeltes Ohr, also Singvogel im Embryone, die in der vorherigen Meinung hätten gar nicht hören können, Die müssen aber hören können, sonst würde diese Mutter diesen Ruf nicht ablasten, der dann später auch in Interaktion, wenn die Küken geschlüpft sind, wiedergegeben wird. Also da gibt es ganz viel akustische Kommunikation zwischen Mutter und Küken. Und noch abgefahrener ist, dass sie entdeckt hat, dass in jeder Familieneinheit ein eigener, sie nennt es dann Familiekt auf Überdeutsch, also nicht ein Dialekt, sondern ein Familiekt, ein familientypisches Lautsystem entstanden ist. Und ein Beispiel dafür wäre, wenn zum Beispiel der Vater A, B, C, G, H, I singt, in Buchstaben jetzt übersetzt, und die Mutter, deren Gesang oder Lautäußerung, sie hat es untersucht bei einer Zwergzaunkönige in Australien, und die Mutter A, B, C, X, Y, Z singt, also ich wiederhole mal ganz kurz, A, B, C, X, Y, Z ist die Mutter, der Vater ist A, B, C, G, H, I. Also beide haben drei Buchstaben gleich und drei Buchstaben sind unterschiedlich. So unterscheiden die sich. Neigen die Küken dann dazu, Lauteinheiten zu wählen in ihrem Gesang dann später, der aus X, Y, Z, G, H, I besteht. Also genau aus denen, in denen sich Vater und Mutter nicht decken, die sie nicht eigen haben. Das heißt, die mischen die beiden Fremdlaute zusammen zu einem eigenen Individuallaut. Und das zu einem eigenen Individualklangbild. Und das gibt ja dann fast schon, also dadurch sind die auch so, können die sich individuell voneinander unterscheiden. Das war vorher noch nicht so klar, wie die das eigentlich machen, wenn so koloniebrütende Singvögel, wie Zebrafinken zum Beispiel, wo ein unglaublicher Lärm herrscht, und bei den Sperlingen ist es ja ähnlich und bei vielen Vogelarten ist es so, da ist bei den Saatkrähen, wenn die da zusammen, ist ein ständiges Getöse und keiner checkt so, wie erkennen die, wenn das Küken in Not ist und da anfängt zu piepsen, dass die aus mehreren hundert Metern teilweise dann dahin fliegen und genau dieses Jungvögelchen da rausgehört haben, wahrscheinlich anhand solcher kleinen, feinen Unterschiede. Und rausbekommen hat man das natürlich auch wieder, warum hat man das früher nicht rausbekommen? Unsere Ohren sind einfach nicht so, können nicht so differenziert hören, wie es die Technik kann. Das muss man einfach mal so sagen. Und seitdem es so Sonogramme, also grafische Darstellungen von Vogelgesängen gibt, kann man super, super krass differenziert hinschauen, wie sich Individuen oder Männchen, Weibchen dann unterscheiden. Und dadurch kann man viel differenziertere Fragen stellen und fängt jetzt langsam auch an, sich mit Vogelsprache auseinanderzusetzen. Aber da dürfen wir jetzt nicht zu tief rein, weil das nochmal ein ganz anderes Thema ist. Also die Sprache benennen wir sozusagen, Vogelsprache heißt artübergreifendes Alarmsystem, das einerseits Gefahr bekannt gibt und andererseits aber auch bekannt gibt, jetzt ist gerade keine Gefahr. Das sollten wir nochmal in einem anderen Podcast nochmal intensiver beleuchten, was dazu so wissenschaftlich rauskommt, weil da gibt's auch einige bahnbrechende Ergebnisse, obwohl wir das schon seit vielen Jahren unterrichten sozusagen, weil wir es einfach draußen erleben, dass wenn Gefahr droht, es plötzlich ganz still wird oder bestimmte Rufe immer wieder zu hören sind und danach der Auslöser zu sehen ist. Für uns ist es eigentlich nicht in Frage zu stellen, weil das, wenn man genauer hinschaut, also zumindest in der Brutzeit, ist es täglich mehrmals wahrzunehmen. Und vielleicht ist das auch ein Grund, warum wir manchmal so belächelt werden, weil Vogelsprache, sagt man ja, also eigentlich darf ja nur der Mensch eine Sprachentwicklung haben, genauso wie früher angenommen wurde, dass was den Menschen auszeichnet ist, dass er Werkzeuge benutzt. Es wurde dann gab es Affen, die haben Werkzeuge benutzt. Jetzt gibt's inzwischen neukaledonische Krähen, die lernen, wie man Werkzeuge benutzt. Und bei dem Thema Sprache ist es ähnlich, dass Sprache auszeichnet, dass sie nicht angeboren ist oder genetisch vorveranlagt, sondern dass sie erlernt werden muss, wenn du schon auf der Welt bist als kleines Baby. Und bei diesen Vögeln, wie wir anhand dieses Eierrufes ja hören, ist es ja genauso. Also die lernen sozusagen ihre Sprache noch im Ei, da geht das Lernen schon los. Und dann bei der vielen akustischen Interaktion zwischen den Küken und der Mutter geht das dann weiter beim Ausbilden des Gesanges, unterscheiden sie sich zwischen Mutter und Vater und suchen sich dann später ihre Partner. Das ist auch in Deutschland, gab es genau zu der Frage auch schon mal eine bestätigende Studie, weil man da nicht immer nur einer Studie vertrauen muss, sich wirklich erstmal so ein breites Feld angucken, dass sich in ähnlicher Region groß gewordene Vögel, auch nachdem sie weggezogen sind im Winter, wieder zurückgekehrt im nächsten Frühjahr, das ist dann ihr erstes Jahr sozusagen, als geschlechtsreifer Vogel, egal ob Männchen oder Weibchen, sie erstens immer in die ähnliche Region wieder reinkommen und sich dann auch mit den Individuen dort verpaaren, die auch dort aufgewachsen sind, weil der Gesang ähnlich ist. Und also die Weibchen suchen sich die Männchen aus, die so singen, die ähnlich singen wie ihre Eltern, nur nicht genau gleich, weil die auch Inzestvorbeugungsmechanismen drin haben. Das heißt, sie fühlen sich zu Partnern hingezogen, deren Repertoire ihnen zwar vertraut ist, ja, so nach dem Motto, dieser, der ist einer von uns, aber auch nicht zu vertraut, damit man sicher sein kann, er ist nicht der Bruder oder sogar mein Vater. Also abgefahren, wie differenziert es ist. Ich bin, merkt ihr wahrscheinlich, ja, sehr, sehr begeistert von dieser Sache. Und darf ich jetzt davon nicht ablenken lassen, um zurückzukommen zu diesen Herbstgesängen. Denn Tageszeit oder ich sag mal die Länge des Lichtes am Tag könnte ein Grund sein. Die Revierabgrenzung von Nahrungsrevieren ein Grund. Das Üben der Jungvögel des Gesanges könnte ein weiterer Grund sein, denn irgendwann müssen sie ja lernen, damit sie im nächsten Frühjahr loslegen können und bereit sind, sich in das große Konzert mit einzufügen. Und jetzt gibt es noch, das ist mal so einige der Gründe, und bei dem Hausrotschwanz, wie gesagt, sogar eine Vorrevierbesetzung. Also da ist es dann ein Reviergesang, nur schon eine halbe Saison vorher. Und das hat man wiederum, also eine Verpartnerung schon im Herbst, läuft jetzt gerade aktuell auf Hochtouren bei den Eulen. Nicht unbedingt eine Verpaarung in dem Sinne, dass Männchen und Weibchen sich finden, aber die jungen U-Männchen, die jungen Waldkauzmännchen und Weibchen, die jetzt unterwegs sind, besetzen jetzt ihre Reviere für nächstes Jahr und finden sich teilweise auch schon oder haben Reviere naheinander angrenzend, die teilweise Überschneidungen haben, um sich dann im Frühjahr nochmal in die Frühjahrsbalz, die ja sehr früh beginnt bei Eulen, reinzugeben und sich dann zu verpaaren und neue Familie zu gründen. Ähnliches bei vielen Entenarten, die sich jetzt schon in der Partnerschaft finden und dann in so einer Halbjahresehe zusammenbleiben bis zur Brut und gemeinsam die Jungen großziehen oder auch nicht. Oder nur bis zur Paarung zusammenbleiben und danach weiterziehen. Also da gibt es die unterschiedlichsten Modelle, ähnlich wie beim Beziehungsgeflecht von Menschen. Da gibt es ja auch sehr unterschiedliche Modelle. Sind wir jetzt also schon an dem folgenden Punkt? Wir sind also beim Gesang der Singvögel im Herbst. Wir sind dann haben dann festgestellt, okay, da singen Weibchen. Und das wussten einige schon sehr, sehr lange. Und dann ist es wieder so, ich habe meine allgemeine Meinung, in Vergessenheit geraten. Und die Vogelweibchen wurden extremst gedisst. Und die Vogelforscherinnen wurden auch extremst gedisst. Das hat sich jetzt verändert. Und die Vogelforscherinnen fangen genauer hinzuschauen. Ich fange an, mal in die Literatur zu gucken, die davor schon existierte, bevor diese komische Allgemeinaussage bekannt gegeben wurde. Und dabei stoße ich auf dieses Schreiben von dem Ringleben von 1982. Und die Artenmenge ist überwältigend. Es sind die Lerchen, die bekannt dafür sind, dass Männchen und Weibchen singen. Zum Beispiel bei der Heidelerche singt das Weibchen zwar weniger anhaltend als das Männchen und vor allem bei Erregung, aber es singt. Bei der Mehlschwalbe singt das Weibchen in höheren und sogar melodischeren Tönen als das Männchen. Bei der Rauchschwalbe ist es ähnlich, das Weibchen singt gelegentlich und teilweise sogar genauso laut wie das Männchen, teilweise schwächer und ohne Endstrophe. Das war 1955, wurde das beobachtet, ja. Bei der Bachstelze singt das Weibchen zuweilen, aber viel leiser als das Männchen. Aber es singt und leise ist ja nun auch ein bisschen relativ, also, und Bachstelzen singen ja eh relativ selten, aber da gehen wir jetzt nicht intensiv rein. Sie singen auf jeden Fall. Ein so ein richtig krasser beidgeschlechtlicher Sänger ist der Seidenschwanz, der nicht hier bei uns brütet, der brütet weiter oben im Norden. Und das hat dieser Glogger, der tauchte ja vorhin schon mal auf, schon 1834 festgestellt und ist bis heute auch bekannt, dass die Weibchen ebenso gut singen wie die Männchen, etwas weniger ausdauernd und gleichzeitig und bei einem anderen Ornithologen singen die Weibchen gleich emsig. Also bei dem einen singen sie nicht so viel, bei dem anderen singen sie genauso viel. Das ist ja natürlich auch immer ein bisschen die Brille des Betrachters. Man müsste jetzt Sonogramme erstellen von diesem Seidenschwanz, um da genauer hinzuschauen. Und dann berichten andere Ornithologen davon, dass Weibchen und Männchen im Chor singen. Gemeinsam, zusammen. Ja, Zaunkönig wird erwähnt. Heckenbraunelle wird erwähnt, Rotkehlchen hatten wir schon, auch bei der Nachtigall und auch beim Sprosser, bei den ganzen Schmetzern, bei uns ist Steinschmetzer hier vorhanden und auch bei der Schwarzdrossel. Und der Schwarzdrossel, das ist unsere Amsel, Totus merula. Ich lese mal kurz vor, was der da schreibt. Vom Weibchen wurde außer lauten Gesang, wie er einmal im Frühjahr gehört wurde, einmal im Frühjahr gehört, das ist auch witzig, einige Male Paarungsgesang vernommen, wie er schon im einleitenden Kapitel beschrieben wurde. Ich hörte solchen Gesang zum Beispiel am 25.03.1976, 2 Jahre vor meiner Geburt, von einem auf der Erde stehenden Weibchen in Bremen. Also sehr genau beschrieben, das war jetzt der Autor selbst. Und das ist dieser Paarungsgesang, der wird im Englischen Subsong genannt, ist bei Grasmücken zum Beispiel super bekannt, die jetzt gleich auch auftauchen, wo auch Weibchen singen. Subsong heißt ein vor der Paarung vorgetragener Gesang. Der ist oft sehr abwechslungsreich, sehr virtuos, mit vielen Imitationen auch eingestreut und so weiter, in denen die Weibchen mit einsteigen, um sich gegenseitig sozusagen zu fördern und zu testen, wie fit ist denn das Männchen, ist das mein Partner, mit dem ich mich verpaaren will. Also umso mehr ich mich damit beschäftige, denke ich, dass das eindeutig immer Weibchenwahl ist. Die Männchen geben ihr Allerbestes, aber aussuchen tut es das Weibchen. Bei der Amsel und das ist jetzt festgestellt worden von so einem durchgeknallten YouTuber, der angefangen hat, Sounds runter zu drosseln in der Frequenz. Und wenn du dann so auf 32 fache Verlangsamung bist oder 64-fache Verlangsamung, bist du einerseits so, klingt das fast an, Amselgesang klingt dann fast so wie Walgesänge, aber auf der anderen Seite werden dann plötzlich die Gesänge der Weibchen ganz deutlich hörbar. Und er markiert die Stellen dann in den Sonogramm genau. Und während man zuhört, kann man die Beschreibung lesen und kann dann hören, ah, jetzt singt das Weibchen und das Männchen reagiert auf den Gesang des Weibchens und wird sozusagen angefeuert und dann reagiert das Weibchen wieder. Also wo es Interaktionen gibt von denen, die sich in einem Klangspektrum abspielen, wo die Schallenwellen sich auf einer Frequenz bewegen, die wir einfach nicht hören können, wo es erst sozusagen Technik braucht, um das erst überhaupt hörbar zu machen. Und ich selber habe noch nie ein Weibchen dabei beobachtet. Ich guck schon seit ein paar Jahren da genauer drauf hin. Also wenn ihr sowas mal beobachteten solltet, denn die Weibchen der Amsel sind gut erkennbar an ihrer Färbung, die sind so bräuner und einfach nicht so kräftig schwarz gefärbt wie die Amselmännchen. Und dann bitte mir unbedingt Bescheid sagen. Ich gucke da schon noch genauer hin. Und die, ja, etc. Fand ich auf jeden Fall sehr abgefahren, auch bei so einer häufigen Art wie der Amsel, wie wenig bekannt es ist, obwohl da ein Rutke 38 drüber schreibt oder ein Klerikus da 37 und ein Steinbacher 52. Warum ist es nicht weiter verbreitet, dieses Wissen, frage ich mich. Ein aufgepäppeltes Weibchen der Singdrossel sang leise ab Herbst und im Frühjahr darauf nicht mehr. Und dann legte sie Eier. Die Schwirle, die Rohrsänger, Drosselrohrsänger, Teichrohrsänger, die Spötter, also der Gelbspötter oder Office-Spötter, Mönchsgrasmücke, die ganzen Grasmücken tauchen da auf. Und zwar in diesem Vor dem Ei legen, wie gesagt, und zwar im April sang ein Weibchen, dessen Überschlag sich wie ein Paarungsruf der Kohlmeise anhörte. Also vor der Verpaarung, vor der Eiablage, dann die Laubsänger, wozu der Fittes und der Zipzalp auch gehört, die Schnäpper. Und jetzt kommen wir zu den Meisen, denn bei den Meisen gibt es fast keine Art, die wo nicht beide miteinander in Gesangsaktivität verfallen. Und es sind ja oft sehr rhythmische Gesänge, ist sich auch jetzt nicht so schwer vorzustellen. Jetzt kommen wir gleich mal zu einer unechten Meise, der Wartmeise, die in Gefangenschaft sogar ein Zwiegesang, also ein Duettgesang hervorgebracht hat. Gucken wir mal auf die Kohlmeise. Weibchen scheinen nicht allzu selten den Paarungs- oder Frühlingsruf zu bringen, aber vielleicht nur während ihrer Beteiligung an Revierkämpfen. Man weiß es nicht. Bei Pirol wird 1831, schreibt der Brehm, dass das Weibchen singt, aber nicht so schön wie das Männchen. Alles klar, aber manche Weibchen singen. Bei den Würgern, also bei Neuntöter und bei Raubwürger, beim Eichelheer, sehr, sehr spannend, denn da wurde auch schon in 60ern oder 30er Jahren da geschrieben oder beobachtet und festgehalten, dass das Weibchen stimmt beim Brüten gern ihren leisen Nestgesang an. Eine Angabe, die vermutlich auf Zimmermann zurückgeht, Zimmermann 31. Er fand diesen Nestgesang in Białowieża, nochmal, er fand durch diesen Nestgesang in Białowieża, also ein großes jetziges Naturschutzgebiet, UNESCO-Weltnaturerbe im Grenz, also auf beiden Seiten, polnische Seite und russische Seite. Grüße gehen raus an Michael, der war gerade da, ich bin total neidisch. Ich bin mir nicht sicher, ob auch die von Godwin beschriebenen Clicking Notes hierzu zu rechnen sind. Also, da wird sozusagen schon angemutet, dass im Nest miteinander geplaudert wird. Und diese Kleindorfer, diese aktuelle Forscherin, hat auch bei Krähen genauer hingeschaut und da noch extrem viel noch rausgefunden. Und hier kommt gleich die nächste Art, die Elster. 68 hört ein sogenannter Bärmann im Frühjahr von einzelnen Paaren, also auch anscheinend von Weibchen, während der Kontrolle an Nestern einen sehr modulationsreichen Plaudergesang mit halber Stimme. Bei der Dohle hört man von einzelnen nistenden Weibchen ein Selbstgespräch. Es ist kein Selbstgespräch, sondern ein Gespräch, wie wir jetzt wissen, mit den Jungvögeln in den Eiern oder mit den Jungvögeln, auf denen sie gerade sitzt, die sich unter ihr entwickeln. So, dann schreibt er sogar, ein vereinsamtes, zahmes Weibchen sang bei Lorenz 1931 fast ununterbrochen. Und so weiter. Jetzt geht er bei Aaskrähen durch. Bei Star, den wir alle kennen, ist es wohl schon seit langem bekannt, warum redet da niemand drüber? Denn beim Star, dass auch bei unserem gewöhnlichen Star die Weibchen singen, ist ja seit langem bekannt. Seit 1834 oder seit 1901 nach Glogger und Naumann. An farbig beringten Vögeln haben es Freitag 1936 in Wetzlar und Schütz 1942 in Rositten bestätigt. Die Weibchen singen auch bei dieser Art weniger laut und anhaltend als die Männchen. Aber auch Imitationen sollen beide Geschlechter in gleicher Weise beherrschen. Laut Russ 1881. In Großbritannien sollen die Männchen hauptsächlich im Herbst regulär singen. Sollen die Weibchen hauptsächlich im Herbst regulär singen. Was wieder passt zu dieser Annahme, dass in der Brutzeit sozusagen nicht gesungen wird. Aber abgefahren, der Staat, sogar die Imitationen und so weiter, sind nicht nur den Männchen zuzuordnen, sondern Weibchen und Männchen zugleich. Und wahrscheinlich gibt es dort auch dann diese Subsongs, was durchaus Sinn macht bei einem Tier, was so einen großen Gemeinschaftssinn hat. Also die haben ja sogar eine Brutsynchronisation, sodass alle Jungvögel gleichzeitig rauskommen. Wie logisch eigentlich das auf der Hand liegt, wenn man es dann mal ge gehört hat. Ja, ich bin ja auch nicht drauf gekommen, auch jahrelang dieser allgemeinen Meinung geglaubt und dementsprechend auch weitererzählt, ist, dass dass das total Sinn macht, dass es da nicht nur ein paar Rufe gibt, sondern dass da ganz, ganz viel verschiedenste Arten von Interaktion stattfinden, vor allem bei Verpaarung oder bei Schwarmbildung, wo man nicht ständig immer Sichtkontakt hat, sondern durch Rufe dieses Verbindungsband zwischeneinander, zwischen den Familienverbänden oder zwischen Partnern aufrechterhält. Wo, dann kommen wir zu den Sperlingen, die auch, und jetzt kommen wir zu den Finken. Also ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viele Finken da drauf sind. Da ist der Buchfink, der Gürlitz, der Grünfink, der Stieglitz, Zitronenfink ist auch dabei, Schneefink ist auch dabei, Erlenzeisig, Bluthänfling, Berghänfling. Also fast eigentlich alle Finken, die wir bei uns haben. Und beim Stieglitz ist natürlich super, super schwer zu sehen in der freien Natur. Und hier gibt es vor allem Beispiele aus der Gefangenschaft, dass da plötzlich, weil die wurden natürlich hauptsächlich verkauft, die, die schön singen, weil viele Leute haben einen Stieglitz sich gehalten früher, weil der erstens schön bunt ist und dann auch wunderschön singt. Und plötzlich fangen die Vögel an, ganz still zu werden und gleichzeitig Eier zu legen. Also das ganz offensichtlich, das war ein Weibchen, das gesungen hat. Ein Erlenzeisig singt es Weibchen leiser in Gefangenschaft, sang leiser in Gefangenschaft, solange es mit einem Männchen vergesellschaftet war. Nach dessen Tod entwickelte sich der Gesang immer stärker. Ein anderes, gekäfigtes Weibchen sang im Spätsommer nach überstandener Mauser selten und leise. Über einen Nestgesang des Weibchens berichten andere Forscher. Also wieder dieser Nestgesang. Dieser Subsong, also da tauchen sozusagen in diesen alten Forschungen eigentlich genau diese Sachen auf, die jetzt nochmal ganz differenziert auseinandergeklamüsert werden. Und das brauchst du ja auch, dieses Auseinandernehmen in zig verschiedene kleine Bestandteile, um sie dann wieder zusammenzufügen zu einem großen Ganzen. Ich glaube, wir sind ja die absoluten Experten. Wir hatten heute so ein Coaching-Gespräch. Da sagte dann der so ein Prozessbegleiter, der uns ich bin in so einem Verein noch und da im Vorstand, der uns eventuell dabei so einem sehr schwierigen Prozess begleiten wird. Und der sagte dann, wir Menschen sind ja die absoluten Experten im Auseinandernehmen in kleinste Details und in winzigste Details, gebe ich ihm durchaus recht, aber haben es unglaublich schwer, diese Einzelteile dann wieder zusammenzusetzen zu einem großen Ganzen. Und das kann man jetzt, wenn man so von aus der Vogelperspektive auf viele Wissenschaftsbereiche schaut, da auch feststellen, dass teilweise die die Sicht in noch kleinere Elemente und noch feinere Feinheiten rein so differenziert ist, dass man sich ja teilweise gar nicht mehr richtig miteinander unterhalten kann, weil das der Fachjargon so ausgefeilt ist, weil das Expertenwissen, was da vorhanden ist, so differenziert ist, dass man erstmal sich überhaupt gar nicht richtig verständigen kann. Und da wieder eine gemeinsame Sprache zu finden, diese Erkenntnisse zusammenbringen und so, das findet gerade extrem viel statt in unterschiedlichen Wissenschaftsbereichen, wie auch in der Archäologie, wo ganz viele Wissenschaftsbereiche, ja, ob das jetzt Gesteinskunde ist oder ob das dann Paläontologie ist, ob das Archäologie ist und Genetik ist, Molekulargenetik und. Also viele verschiedene Bereiche, die miteinander verschmelzen und dann einfach wunderbare Geschichten hervorbringen. So, und jetzt lese ich mal noch den Bluthänfling vor. Einer meiner Lieblingsfinken. Ein im Herbst als vermeintliches Männchen gekaufte Weibchen sang im Käfig. Allerdings nicht sonderlich gut. Als ihm im Frühjahr ein Männchen beigegeben wurde, verstummte es, legte Eier und brütete. Nach später erfolgter Trennung sang es wieder. In Freiheit gelang der Nachweis eines singenden Weibchens Ende Juni 49 in Oxfordshire in England. Da besang ein Weibchen, das in der Lehre gewesen war, aber sein Liebchen nur sehr unvollkommen gelernt hatte. Das ist das Zitat. Also, so geht es weiter. Jetzt kommen wir auch noch zu dem Gimpel, wo bis heute völlig unklar ist, warum. Da ist ein ziemlich langer Text. Nach, wollen wir da noch reingehen jetzt? Nein, aber achtet drauf, die Gimpel sind jetzt sehr, sehr gut sichtbar und häufig vorhanden und so weiter. Und beobachtet sie einfach. Schaut doch mal mit dieser Frage so einen kleinen Gimpeltrupp. Die sitzen oft so in Trupps dann von 10, 12, 13, 14, 15 Vögeln zusammen. Und beobachtet doch mal genauer mit dem Fernglas, wer wann wie singt. Oder müsst ihr wahrscheinlich ein bisschen länger warten, weil die nicht so häufig und regelmäßig singen. Aber findet's raus. Goldammer, jetzt kommen die ganzen Ammern. Spornammer, Schneeammer, Goldammer, Zaunammer, Gartenammer, das ist der Ortolan, Rohrammer und so weiter und so weiter. Es ist einfach richtig, richtig crazy, finde ich. Und ich glaube, ich habe die mal durchgezählt, weil er hat die hier nicht nummeriert. Das ist wirklich so ganz witzig, auch mit der Schreibmaschine zusammengeschrieben, das Ding. Ich glaube, ich erinnere mich an die Zahl von 78 Arten, die er hier auflistet. Und das finde ich schon eine echt erschlagende, überwältigende Zahl. Und wenn wir jetzt schon bei Zahlen sind, gucke ich jetzt auf die Zeit und ich bin überrascht und erstaunt, dass Tatsache schon eine ganze Stunde um ist und will euch nicht weiter auf die Folter spannen, dieser Frage jetzt selber nachzugehen, euch das Fernrohr zu schnappen, das Fernglas zu schnappen, euch jemanden zweites zu schnappen, denn Vogelbeobachtung zu zweit macht viel mehr Spaß. Und man hat noch ein weiteres paar Augen, das mitprüfen und mit genau hinschauen kann, um rauszugehen und erstens in diesem Herbst singende Singvögel zu entdecken und sich zu fragen, ah, sind es junge Übende? Ist es ein revierbesetzendes, jetzt schon revierbesetzendes Männchen, was im nächsten Frühjahr zurückkehren wird? Ist es ein Nahrungsreviergesang vielleicht? Oder es ist vielleicht ein Weibchen der gleichen Art, das einfach singt, aus Gründen, die uns sich noch nicht hundertprozentig erschließen, die man sich vielleicht mit logischem Denken erahnen kann oder die man sich erschließen kann, die Sinn machen. Auf jeden Fall ist immer wieder für mich einfach sehr, sehr deutlich, dass Vögel auch aus, ich sag mal, das ist mindestens dann einer von vielleicht noch zwei, drei anderen parallelen Gründen, einfach aus reiner Freude singen. Wenn die Sonne kommt, es sind viele Insekten da, da leuchten die Beeren kräftiger. Das ist ein Grund zum Singen. Die Kälte aus den Gliedern schütteln und hinaus tirilieren und hinaus musizieren. Wie schön doch dieser Augenblick, dieser Moment in dieser Situation gerade ist. Und schon, wenn eine Kohlmeise anstimmt, fängt die zweite und die dritte an. Und es geht da nicht um Reviere. Und es geht bei den Meisen auch nicht um Nahrung. Die arbeiten da eher zusammen, kooperieren viel mehr. Da geht es einfach um das Anstecken der anderen Individuen der gleichen Art mit der gleichen Freude. Und plötzlich werden dann artübergreifend andere Arten, vielleicht sind es erst die Meisen und dann kommt vielleicht eine Goldammer mit rein und dann steigt Zaunkönig auch noch nicht aus Nahrungsgründen, sondern einfach aus Freudegründen mit ein in diesen Gesang. Und um abzuschließen, lauschen wir jetzt nochmal dem lieben Johann Wolfgang von Goethe und schauen, wie jetzt sein Zitat, das ich am Eingang vorgelesen habe, wirkt, nachdem ihr diesen Redeschwall hinter euch habt. Da. Man schließe das Auge, man öffne, man schärfe das Ohr. Und vom leisesten Hauch bis zum wildesten Geräusch, vom einfachsten Klang bis zur höchsten Zusammenstimmung, von dem heftigsten leidenschaftlichen Schrei bis zum sanftesten Worte der Vernunft ist es nur die Natur, die spricht. Ihr Dasein, ihre Kraft, ihr Leben und ihre Verhältnisse offenbart, so dass ein Blinder, dem das unendlich Sichtbare versagt ist, im Hörbaren ein unendlich Lebendiges fassen kann. Johann Wolfgang von Goethe. Und das Zitat vorgetragen hat Paul Wernicke, selbsternannter Phologe. Bis bald. Wir hören uns.
Alle vergangenen Folgen, verschiedenste Seminare für Jung und Alt zum Thema Natur findet ihr auf unserer Homepage www.wildnisschule-hoherflaeming.de oder mit dem Handy immer up to date über die neuesten Folgen auf unserem Telegram-Kanal unter t.me/Vogelpodcast. Augen und Ohren auf und immer eine zarte Melodie in den Ohren wünscht euch euer Vogelpaul.